Hi Diana, älter werden will irgendwie keine. Dabei heißt es ja vor allem geschenkte Lebenszeit. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass wir gesund bleiben. Deshalb habe ich nochmal mit Jael Adler gesprochen, diesmal über den Longevity-Trend und was da eigentlich dran ist und was wir wirklich in der Hand haben. Hör mal rein, ja?
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Dr. Jael Adler, Fachärztin für Hautkrankheiten, Venengesundheit, Ernährungsmedizin und Anti-Aging-Expertin und in dieser Eigenschaft Vorständin der German Society of Anti-Aging and Preventive Medicine. Langer, langer Titel. Sie hat in der klinischen Forschung gearbeitet, praktiziert seit 2007 in eigener Praxis in Berlin und seit 2024 auch in der renommierten Klinik Ottokay in Zürich. Und last but not least ist sie unsere Brigitte-Expertin für die Kurse der Brigitte Academy, die sich mit den Themen Wechseljahre, Haut und Ernährung befasst. Willkommen, Jael.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die liebe Vorstellung.
Wir haben ja auch hier im Podcast schon mehrfach über Haut gesprochen, unser größtes Organ, so ein bisschen als Spiegel auch unserer Gesundheit, also an dem man auch viel ablesen kann. Und das bleibt natürlich auch der Unterton dessen, worüber wir hier sprechen. Das ist dein Hauptgebiet auch. Aber heute wollen wir es ein bisschen weiter aufmachen und auch über Longevity sprechen, über diesen Longevity-Trend. Ich habe das Wort Trend benutzt und das hat ja immer so ein bisschen so einen Hauch von, naja, geht auch vorbei, ne, so ein bisschen was Despektierliches. Was ist denn aus deiner Sicht als Ärztin, die da auch immer sehr, sehr ganzheitlich auf all diese ganzen Themen guckt, was ist dran an diesem Trend?
Es ist schön, dass ein Bewusstsein dafür existiert, dass man durch eigene Maßnahmen seinen Körper unterstützen kann, auch seine Seele unterstützen kann und für mehr Lebensqualität und Gesundheit sorgen kann. Das ist gut und deswegen ist ein Trend per se auch nicht schlecht, wenn es um mehr Gesundheit geht. Natürlich kann man da auch viel Geld mit verdienen und dann werden eben auch viele Dinge angeboten, die nicht wissenschaftlich basiert sind oder noch nicht basiert sind und die spielen natürlich auch mit dem Wunsch, dass man ewig jung bleibt. Im Moment geht es so darum, dass man die Lebensspanne, aber auch die Gesundheitsspanne verlängert, dass wir also nicht uralt werden, aber die letzten 20 Jahre mit einer Demenz das gar nicht genießen können. Ja. Und deswegen hat diese Gesellschaft, die du gerade erwähnt hast, auch einen neuen Zusatz, die Healthy Longevity, also die gesunde Langlebigkeit. Ja. Und da gibt es ganz viele Säulen und es ist gar nicht so schwer. Man muss auch gar nicht viel Geld investieren. Und das, finde ich, sollten wir unbedingt in den Fokus stellen.
Ja, ja, genau. Also nicht, was man alles theoretisch kaufen könnte. Und das finde ich eben auch nochmal wichtig, dass du das gesagt hast. Es geht eigentlich jetzt überhaupt nicht darum, einfach nur zu verlängern, ja, also oder irgendwas aufzuhalten, was ein biologischer Prozess ist und schwer aufzuhalten ist, sondern wie lebe ich in dieser Zeit eigentlich, ne? Und das ist ja der Teil, der uns irgendwie interessiert. Wir wollen ja alle irgendwie gesund und fröhlich bleiben. Und wir können was dafür tun.
Ja. Ich habe eine Freundin, die ist Internistin schon viele Jahre und die sagt, ach ihr mit eurem Longevity-Kram, sage ich, aber du machst doch eigentlich auch schon immer Longevity mit deinen Patienten, weil du kümmerst dich um den Stoffwechsel, dass die Menschen nicht schwer an Diabetes mellitus Typ 2 erkranken oder an Arteriosklerose und dadurch dann eben langfristig auch Schaden nehmen. Ja. Im Grunde machst du nichts anderes, wenn du dich um deine Patienten kümmerst, um ihre Gesundheit. Und vielleicht sollte man das dann eben weg von dem Trendbegriff nehmen und einfach ganzheitlich Gesundheit denken und leben und Menschen aufklären, damit sie in der Lage sind, das auch zu verstehen, weil wenn man etwas versteht, seinen Körper kennt, kann man sich natürlich auch viel besser um sich selber kümmern und muss auch nicht immer zum Arzt und dem die ganze Verantwortung aufbürden.
Ja, das ist ein total, also das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt, dieses Wissen, ne? Weil manche Leute machen Dinge und denken, sie sind gut und sie sind gar nicht gut. Und da wollen wir auch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Du schreibst ja auch in deinen Büchern, und das ist eigentlich dein Kernthema, dass es einfach immer multifaktoriell ist. Also die Dinge, es gibt Dinge von außen, es gibt Dinge, die sind sozusagen genetisch veranlagt. Was würdest du sagen, wie groß ist der Anteil dessen, was wir eigentlich tun können für uns, sag ich jetzt mal, an 100%? Wie viel Prozent ist Genetik? Wie viel Prozent haben wir in der Hand, ob diese schlafende Genetik wach wird?
Bis vor kurzem hat man gesagt, 10-30% würden die Gene ausmachen. Jetzt hat man die Daten nochmal neu bewertet und jetzt heißt es, es sind 50%, was die Gene ausmachen. Ist aber immer noch genug übrig, was wir selber beeinflussen können. Und selbst wenn wir Gene haben, die vielleicht ungünstig sind, wenn man das aber dann eben weiß, dann kann man seinen Lebensstil durchaus auch anpassen oder mehr Vorsorgeleistungen in Anspruch nehmen. Ich will ein Beispiel Beispiel geben, wenn die Mutter oder der Vater einen Diabetes mellitus Typ 2 hatte oder hat, dann hat man dieses Risiko, dass man auch insulinresistent ist, also dass das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse einen nicht ausreichend unterstützt, dass der Zucker auch in die Zellen geht und der Zucker schwimmt dann rum und dann wird irgendwann Diabetes raus. Da hat man dieses Risiko geerbt zu 50%. Aber es heißt nicht, dass man diesen Diabetes auch bekommen muss, sondern wenn man rechtzeitig weiß, okay, dann bewege ich mich mehr, trainiere meine Muskeln, achte auf meine Ernährung, esse nicht wirklich dauernd freien Zucker und weißes Mehl. Und wenn beide Eltern betroffen sind, ist sogar 80%. Aber dieses Schicksal kann man abwenden. Und man kann es auch regelmäßig messen und dann Gegenmaßnahmen einleiten.
Ja, also da sind für mich jetzt so zwei Dinge drin. Zum einen, was ich gerade sagte mit dem Schlafen. Also es ist was da, ein potenzielles Risiko, ein Gencocktail, den ich sozusagen in mir habe. Aber ob er erwacht, ob er sozusagen zum Problem wird, dass es eben zu 50% liegt in unserer Hand, finde ich eine ermutigende Zahl. Das ist ja das, worüber wir heute sozusagen sprechen wollen.
Und es ist natürlich auch etwas, was wir leider nicht wegbekommen können. In diesen 50%, die wir selber in der Hand haben, sind auch Themen wie Umweltfaktoren mit eingeschlossen.
Genau.
Und da gibt es ja einiges, was wir nicht verhindern können. Ja. Ganz kurz das Stichwort Mikroplastik, Nanoplastik, Ewigkeitschemikalien. Das, was im Wasser und auch in vielen Lebensmitteln wir ständig aufnehmen und wo wir uns, obwohl wir uns informieren, gar nicht richtig vor schützen können. Mhm. Und das sind vielleicht auch tickende Zeitbomben. Man untersucht das ja jetzt erst. Da gibt es noch gar nicht so viel wissenschaftliche Daten. Da wissen wir noch nicht, was das am Ende bedeutet. Mhm. Und wir sollten auf jeden Fall alles daran setzen, auch als Wissenschaftler zu versuchen, die Menschen von diesen zusätzlichen toxikologischen Belastungen zu befreien, weil das natürlich wiederum ein ganz eigenes Risikofeld eröffnet.
Total, wobei ich auch behaupten würde, selbst da Bescheid zu wissen, macht ja schon einen Unterschied.
Ja.
Ne? Also wie verpackt kaufe ich Lebensmittel, wie viel Imprägnierungsmittel benutze ich? Also überhaupt mal eine Awareness dafür zu haben, sozusagen, dass da Probleme lauern könnten.
Und wie stärke ich meinen Körper, wie stärke ich das Immunsystem und auch die Entgiftungsmöglichkeit, den der Organismus hat.
Ja.
Also wie wenn ich jetzt zum Beispiel noch rauche oder vielleicht mich sogar mit Tattoos belaste, irgendwann geht dann der Körper vielleicht eher in die Grätsche oder sehr viel Alkohol trinke.
Ja.
Wenn ich ihn aber unterstütze mit Lebensstilmaßnahmen und vielleicht auch mal gucke, dass ich genug Selen im Blut habe oder Glutathion, also Bestandteile, die Entgiftung unterstützen, dann kann ich auch mit Belastungen zurechtkommen und muss keine Umweltangst entwickeln.
Das finde ich aber auch einen ganz guten Gedanken, dass jede gute Tat was Gutes tut für mich. Ne? Also ich habe vielleicht die eine Sünde, aber wenn ich an viele andere Dinge denke, dann unterstütze ich den Körper, die zu verschmerzen. Ja,
ja, Sünde finde ich ist ja auch schon zu viel.
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, ich finde sogar, es geht überhaupt niemals um Perfektion. Es geht immer um die Balance. Und es muss nicht, es ist ja voll der Stress, wenn man die ganze Zeit versucht, alles richtig zu machen. Das ist ja dann schon fast krankhaft. Also zwanghaft richtig essen, zwanghaft richtig leben. Wo bleibt dann Entspannung, Spaß, Freude und sich ständig zu kontrollieren, das tut uns auch nicht gut und lässt uns auch eher schneller alt aussehen. Und
wegen
auch wenn man
Stresses.
Alles wegen bemängelt an einem, klar, wir alle haben das, dass wir mit Dingen an uns unzufrieden sind, aber wenn man über jede neue Falte sich so tief ins Unglück stürzt, dann ist man ja gar nicht glücklich und kann das Leben gar nicht genießen.
Nee, genau. Es geht um die Balance und um die Richtung. Über das sprechen wir heute. Mit dem, was du gesagt hast, hast du auch schon eine Frage vorgegriffen, die ich sonst jetzt gestellt hätte, ne? So dass man das Gefühl hat, habe ich wirklich alles in der Hand? Ist alles gefühlt meine Schuld, wenn es schief geht? Nein, es geht um die Dinge, die man beeinflussen kann.
Ich bin Hypochonderin. Das heißt, ich habe neurotische Ängste vor Krankheiten und dem Tod. Natürlich habe ich auch deswegen Medizin studiert, um Tricks und Tipps zu lernen, wie man nie krank wird und nie stirbt. Und dann habe ich gesehen, okay, wahrscheinlich lässt sich das nicht ganz vermeiden. Aber so ein paar Dinge lernt man eben schon. Gesundheitskompetenz ist etwas, was auch, finde ich, jedem zusteht. Also deswegen teile ich auch gerne dieses Wissen. Das soll kein Herrschaftswissen bleiben. Und wenn man eben die Dinge, die man in der Hand hat, so ein bisschen dann doch schon auch ne, so mündig an sich reißt, sich gesund ernährt, auf den Schlaf achtet, Bewegungen einbaut, aber auch die zwischenmenschlichen Kontakte pflegt, so wie es einem gut tut, dann hat man schon ganz viel für sich getan und seine gesunde Langlebigkeit.
Ja, lass uns mal konkret werden in Bezug auf, was tut einem gut. Du hast schon gesagt, gut, Bewegung, weiß jeder, soll man so viel wie möglich. Ne? Aber was sind zum Beispiel so die Dinge, wenn wir jetzt von unserer Zielgruppe beim Podcast Meno und mich ausgehen, mittelalte Frau, da sind viele Lebensentscheidungen schon getroffen, da sind viele, ich habe schon viel zu mir genommen, an was auch immer. Was würdest du sagen, sind denn die Dinge, die man in dieser Lebensphase noch sehr, sehr wohl in der Hand hat?
Man hat ganz viel in der Hand. Ja. Man sagt ja, der Lebensstil kann 22 Lebensjahre gewinnen lassen. Das heißt,
auch noch ab der Mitte
des Lebens? Auch nie zu spät. Auch das zeigen Studien. Zum Beispiel, wenn wir uns den Muskelsport anschauen. Mhm. Wenn man 86- bis 96-Jährige, die eigentlich nie sportlich waren, mal trainieren lässt, mhm. die Muskeln stimulieren lässt, dann haben die noch einen Muskelzuwachs von 170%.
Okay.
Obwohl sie schon so alt sind und gebrechlich sind.
Aufhören.
Ich finde das sehr motivierend.
Ja,
und
total.
Auch beim Rauchen ist das ja so. Man mhm. darf auch im Laufe des Lebens aufhören mhm. zu rauchen mhm. und kriegt statistisch gesehen bis zum Alter vielleicht von 30, je nach Studie, denselben prognostischen mhm. Stand, wie lange man lebt, wie die anderen, die nicht geraucht haben. Manche sagen sogar bis 40. Auf mhm. jeden Fall kann man immer eine Verbesserung der Gesundheit erzielen, wenn man mit mhm. schlechten Gewohnheiten aufhört und mit guten beginnt.
Ja, wir haben jetzt ja in der Lebensphase, in der ich mich befinde, in der du dich befindest, auch mit hormonellen Schwankungen zu kämpfen, auf die wir ja nur sehr, also bis zum gewissen Grade nur Einfluss haben. Jetzt mal abgesehen davon, wenn man eine Hormonersatztherapie nimmt. Aber es kommt erstmal, es gibt diese Hormonschwankungen, es gibt diesen Östrogen-Progesteronabfall. Was sind denn die Dinge, die ich für mich in dieser Phase tun kann, jetzt mal abgesehen von Hormonen, wo du sagst, wo Ernährung und so wirklich einen Unterschied machen?
Hm. Es ist so, dass der Körper nicht nur wegen der Hormonsituation, sondern auch aufgrund des Alters langsamer wird und die Regenerationsfähigkeit mhm. geringer wird. Das passiert allen Menschen im Laufe des Lebens. Mhm. Wachstumshormon ist auch so ein Stichwort. Das mhm. verlässt uns dann nach und nach. Das heißt, Muskeln wachsen langsamer mhm. und Körperfunktionen werden eben mhm. nicht so schnell wieder mhm. regeneriert. Und das merken viele, dass sie zum Beispiel Alkohol nicht mehr so gut vertragen oder durch getanzte Nächte nicht mehr so gut weggesteckt werden und man dann länger braucht, um sich wieder zu erholen. Also lohnt es sich, hinzugucken, wie ernähre ich mich? Die antientzündliche Ernährung ist so ein Stichwort, dass man seinen Omega-3-Fettsäureanteil in der Ernährung erhöht. Das geht zum Beispiel über fetten Seefisch oder über Nahrungsergänzungsmittel mit Fischöl oder auch Algenöl. Mhm. Und zusätzlich natürlich auch die Omega-3-Öle wie Leinöl, also die pflanzlichen Walnussöl, mhm. Mhm. Rapsöl, Hanfsamen und Chiasamen. All das liefert gute antientzündliche Fette.
Was ja auch nicht so kompliziert ist.
Ich schmeiße
es mir auf den Salat, ich tue es mir ins Müsli.
Genau. Ja. Außerdem Olivenöl ist auch ein sehr gesundes antientzündliches Fett. Da sind Wirkstoffe drin, die sind angeblich so gut antientzündlich wie Ibuprofen, aber mhm. natürlich ohne die Nebenwirkungen. Mhm. Das heißt, hier haben wir schon mal gesunde Fette. Dann haben wir das Thema Zucker. Auch Zucker, wenn der schnell ins Blut kommt, mhm. kann der Entzündungen fördern und auch Gewebestrukturen, Eiweiße verkleben. Das lässt uns schneller altern. Mhm. Aber eben auch die Proteine, die sonst wir jetzt von außen nicht sehen. Wir bestehen ja, also wir haben über 100.000 Proteine im Körper. Mhm. Und wenn dann sehr viel freier Zucker rumschwimmt, kann der die Funktion stören und die Proteine gehen eher kaputt. Das heißt, wir können gucken, dass wir komplexe Kohlenhydrate zu uns nehmen. Die sind in Pflanzenstoffen, also in Pflanzen enthalten, mhm. Vollkorn und Pseudogetreide, Hülsenfrüchte, mhm. also diese langkettigen Kohlenhydrate, wo eben Zucker nur sehr langsam freigesetzt wird. Wir können auch darauf achten, dass wir die Reihenfolge unserer Mahlzeiten etwas anpassen. Wenn wir zum Beispiel vor dem Essen eine Schüssel Salat essen oder eine Gemüsesuppe und dann unser Protein und Fett zu uns nehmen, dann braucht das Dessert echt länger, oder der Zucker, mhm. um ins Blut zu strömen. Und damit haben wir einen günstigen Effekt. Oder zum Beispiel nach dem Essen sollst du nicht ruhen, sondern 1000 Schritte tun. Auch ein Trick, um den Blutzucker mhm. schnell in die Zellen, in die Muskulatur zu räumen.
Lass uns nochmal da bitte verweilen, weil also nach dem, was ich jetzt wirklich auch in diesen 4 Jahren Podcast wirklich irgendwie verinnerlicht habe, ist, dieses Zuckerthema ist wirklich ein Riesending,
ja.
was extrem unterschätzt wird, auch in der Ernährung, wo er überall drin steckt
ja.
und was eigentlich, also das Wissen ist nicht so klar darüber, was ja. ist eigentlich Zucker?
Viele denken, Honig ist eine gesunde Süßart, aber es ist einfach nur flüssiger Zucker ernährungsphysiologisch.
Ja, und das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang meinte. Ne, man denkt, man tut sich was Gutes
ja.
und man tut es aber gar nicht. Also Leute, die Orangensaft trinken zum Beispiel, ja. Und deswegen wäre mir wichtig, dass wir da noch mal ein bisschen verharren. Was ist denn eigentlich der Zucker, von dem du redest? Reden wir von dem Zucker, den man sich reinschaufelt in den Kaffee? Auch, aber nicht nur.
Genau.
Er ist ja auch in anderen Lebensmitteln drin, wo wir ihn nicht bemerken. Lass uns da noch mal kurz bleiben, weil
ja.
ich glaube, das unterschätzen viele.
Ich danke dir, dass du das ansprichst. Ich habe mit einem bekannten Leberspezialisten gesprochen, der sagte, ein Glas Orangensaft ist schlimmer für die Leber als ein Glas Rotwein. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber eigentlich ist es tatsächlich mhm. so, dass die Menschen heutzutage oft eine Fettleber entwickeln, die gar nicht so sehr alkoholisch bedingt ist,
ja.
sondern durch zu viel Zucker und Fructose, vor allem den Fruchtzucker.
Ja.
Die haben eine nicht alkoholische Fettleber und die kann auch dazu führen, dass die Leber dann irgendwann vernarbt, dass es auch Leberkrebs geben kann oder Transplantationspflicht. Das sieht man mittlerweile sogar auch schon bei Kindern, gerade in Amerika, aber auch schon in Europa. Mhm. Und die Fructose ist ja eigentlich im Obst drin und da aber schön verpackt mit Ballaststoffen und da weniger ein Problem. Aber in dem Moment, wo du es gepresst hast, schon vorverarbeitet oder verdaut im Obstsaft oder auch im Obstmus, kommt sehr, sehr viel davon in den Körper und das wird dann die Fettleber auslösen können.
Genau, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil ich glaube, bei vielen kommt dann auch an, Obst soll man im Grunde auch nicht. Also klar ist Fructose drin, ist auch nicht ohne, aber immerhin ist es verpackt in was drumherum, was gesund ist. Ja?
Auf jeden
Und was
Fall.
Wir ja anstreben ist, dass der, also dass es möglichst, dass der Zucker lange braucht, um abgebaut zu werden. Und das meinte ich so mit diesem, dass es so wichtig ist, dieses Wissen darüber zu teilen. Was ist es genau? Weil ich glaube, ganz viele trinken die Säfte, weil sie denken, es ist gesund für sie. Und dann lass uns auch gleich nochmal bitte das Thema Smoothies machen. Mhm. Weil das, glaube ich, auch so eine Auffassung ist, es ist wahnsinnig gesund. Was daran ist gesund, was vielleicht auch nicht, wenn wir jetzt beim Thema Zucker sind.
Mhm. Also zum einen, wenn es ein Obstsmoothie ist, dann ist es wie ein Obstsaft. Mhm. Natürlich kann, wenn das jetzt nicht nur gepresst, sondern gemahlen ist, da auch Ballaststoff drin rumschwimmen. Das ist also besser als ein normaler Obstsaft. Aber trotzdem entfällt die Kauleistung, auch der Crunch, dieses das Kauen, das hilft auch bei der Sättigung und bei der Befriedigung. Das heißt, es ist auch sehr, sehr schnell runtergeschluckt und auch größere Mengen, als man vielleicht so sonst essen würde. Sonst isst man vielleicht einen Apfel und so hat man ganz viel Obst drin und dann kippt natürlich auch irgendwann die Balance. Trotzdem kann man natürlich Smoothies nutzen, um zum Beispiel Gemüse mit reinzumischen oder Leinsamen oder ich liebe ja Akazienfaserpulver. Das ist ja ein hochlöslicher Ballaststoff im besten Fall. Gibt es ein weißes Pulver, am besten Bio. Und dann rührt man das in irgendeine Flüssigkeit, zum Beispiel in den Smoothie. Mhm. Und wenn man davon einen Esslöffel am Tag zu sich nimmt, dann schafft man es, seinem Körper etwas sehr Gutes zu tun. Nämlich zum einen ist man ein bisschen vorgesättigt. Also gerade wenn man es morgens in Wasser oder in seinen Smoothie rührt, dann quillt das im Magen. Mhm. Man braucht etwas Flüssigkeit dazu. Das sind lösliche Ballaststoffe, sehr pur. Das quillt und dann ist man schon ein bisschen vorgesättigt. Und die Dünnmacherbakterien im Darm lieben Akazienfasern und die vermehren sich und auch andere gesundheitsförderliche Bakteriengruppen. Und es gibt sogar die Statistik, die sagt, dass wenn man schafft, 5 Gramm mehr Ballaststoff am Tag zu sich zu nehmen, reduziert man seine Gesamtsterblichkeit um 14%.
Ja,
also Gesamtsterblichkeit an allen Diagnosen außer Fenstersturz.
Ja.
Das ist halt richtig effizient. Und die meisten von uns, das lohnt sich auch, das mal zu tracken mit einer App. Die gibt's ja auch kostenlos im Handy. Wie viel Ballaststoffe schaffe ich überhaupt am Tag? Und die Empfehlung lautet, 30 wären toll. Und viele von uns schaffen nur 20 Gramm. Also 30 Gramm Ballaststoffe am Tag wollen wir. Und das kann man mit einer App, die kostenlos im Handy zur Verfügung steht, tracken. Und viele von uns schaffen nur 20 Gramm. Und wenn man dann so einen Trick macht, wie zum Beispiel einen gehäuften Esslöffel Akazienfaserpulver irgendwo mit rein mischen, da hast du 5 Gramm mehr und dann kommst du eben in diese gesundheitsförderlichen Bereiche. Und gleichzeitig will ich noch den Trick dranhängen, dass man 30 verschiedene Pflanzen pro Woche schaffen soll. Auch dann ist das super förderlich für ein schlagkräftiges Darmmikrobiom, für mehr Gesundheit.
Bevor es weitergeht, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Zurzeit läuft die Kampagne Gut älter werden beginnt heute, der Brigitte Academy. Das heißt, -20% auf alle Academy-Kurse, auch auf den Skin-Code-Kurs mit Dr. Jael Adler, plus ein kostenloses Longevity-Brigitte-Dossier als PDF. Und für Meno an mich Hörerin gibt es noch ein Extra, nämlich den Code MENO-LONGEVITY und damit sogar 22% Rabatt, aber nur diesen Monat, also bis zum 31. Mai 2026. Und jetzt zurück zur Folge.
Also Vielfalt, ne? Das ist so ein bisschen Eat the Rainbow. Das ist bei uns zu Hause schon der stehende Spruch.
Genau. Und da hat man eben alles drin, von Spurenelementen über Mineralien, über Vitamine, über Omega-Fettsäuren, über Pflanzenstoffe und über Ballaststoffe. Alles das, was der Körper braucht. Und es gibt auch süß schmeckende Ballaststoffe, wie zum Beispiel Inulin. Jakonwurzel, Pulver oder Sirup zum Beispiel ist eine gesunde Möglichkeit zu süßen. Statt mit Zucker, wenn man es dann doch mal süß will.
Ja.
Das pflegt gleichzeitig die Darmflora oder auch der sogenannte intelligente Zucker Tagatose. Das ist ein teurer Zucker, der sehr gesund ist, weil er auch einen präbiotischen Effekt hat.
Muss ich gleich aufschreiben.
Und wenn man das sich irgendwo über seinen Joghurt streut, dann schmeckt das süß und man vermehrt die lieben Darmbakterien.
Ja.
Und man reduziert sogar den Einfluss Eintritt von dem etwas unerwünschteren Zucker in den Körper. Also es ist wie so ein Türsteher. Es gibt noch weitere intelligente Süßmöglichkeiten, zum Beispiel Galaktose. Das ist sozusagen, wenn man den Milchzucker aufteilt in zwei Bestandteile, dann entsteht Galaktose. Ist also auch verträglich für Menschen mit Laktoseintoleranz.
Kommt alles in die Shownotes, das musst du mir alles nochmal schicken.
Ja, ja. Und diese Galaktose ist sehr gut für die Gehirngesundheit. Gibt ja Power, auch ganz ohne Insulin. Deswegen Menschen, die eine Insulinresistenz, also ein Diabetes Typ 3, Alzheimer im Gehirn haben, können durch die Galaktose kognitiv wieder wacher werden.
Was hat das mit Alzheimer zu tun?
Ja, es gibt Menschen, die haben, es gibt verschiedene Arten von Demenz, aber es gibt eben auch das Phänomen, dass demente Menschen eigentlich gern Zucker für ihre Gehirnzellen hätten, damit die performen können, aber weil sie insulinresistent im Gehirn geworden sind, bringt es nichts mehr bei ihnen. Also es geht nicht rein, die Energie in die Zellen. Aber Galaktose geht rein, weil das Insulin unabhängig gelingt. Und so kriegen sie alternativ ihre Gehirnzellenergie. Und die Gehirnzellen können sich dann vermehren und besser miteinander kommunizieren und regenerieren. Also da sieht man gehirnförderliche Effekte. Und man weiß, dass die Galaktose super ist für eine robuste Schleimhautabwehr. Ist ja auch wichtig, dass wir nicht so schnell krank werden. Denn Schleim entsteht auch aus Galaktose. Und dann wird noch diskutiert, ob tatsächlich sogar das beides, Tagatose und Galaktose, vielleicht auch beim Abnehmen hilft, weil das mehr Aufwand braucht, das zu verdauen, als es sozusagen an Energie liefert.
Und das sind Dinge, die man
plump kaufen kann. Ja,
okay.
Und man sagt, wenn es diese intelligenten Zucker in den weltweit angebotenen Süßlimonaden und Süßigkeiten gäbe, würde es keine Pandemie mit Diabetes mellitus Typ 2 geben.
Ja, dann fragt man sich, warum das nicht so ist.
Weil
aber
es teuer
ist. Da kommen wir so, ja, okay, kommen wir zur gesellschaftlichen Verantwortung. Ich will noch eine Sache sagen. Ich hatte ja so ein bisschen gefragt, was ist denn das, was wir in der Lebensmittel in der Hand haben, wo es wichtig ist, die Weichen zu stellen. Und Insulinresistenz ist ja ein Thema, was aufploppen kann. Genau.
Auch durch den Hormonmangel aufploppt
auch durch
und
den Hormonmangel.
Durch die Genetik.
Deswegen ist es genau das, was super, dass wir da jetzt so lange drüber gesprochen haben. Was mir auch noch am Herzen liegt, sind solche Dinge wie Venen. Gesundheit. Ja, was würdest du sagen, ist das, was ich tun kann, wenn ich dafür sorgen möchte? Ernährungstechnisch, wie auch immer.
Die Venen, das ist ein Schlauch von Blutgefäßen, die das Blut vom, sagen wir, Fuß zurück zum Herzen transportiert. Und da gibt es Venenklappen. Man muss sich das vorstellen wie so ein langer Schlauch und da sind Klappen drin und die haben so einen Schleusen. Funktion. Und immer wenn das Blut von unten, zum Beispiel wenn wir laufen oder wenn es auch angesaugt
auf.
Wird, durch die Atmung, Herz hat auch spielt eine Rolle, dann geht das nach oben und dann schließt sich die Klappe wieder und das Blut fällt nicht runter. Wenn aber die Venenwände auseinanderdriften, weil das Bindegewebe loser ist, genetisch bedingt, dann driften auch die Klappen auseinander und dann ist da plötzlich eine Lücke und dann fällt das Blut wieder runter und staut sich und lagert sich quasi ab und dann presst sich die Flüssigkeit aus dem Gefäß auch noch in die Umgebung ab, dann schwillt womöglich der Fuß, dann hat man eingeschnürte Sockenbündchen und dann sieht man auch Krampfadern oder man sieht Besenreißer. Und dann hat man manchmal Juckreiz an den Beinen oder man neigt zu Fußpilz oder Nagelpilz oder Warzen. Also die Abwehr ist unten dann auch nicht mehr so toll. Und das geht deutlich über ein rein kosmetisches Problem hinaus. Viele kommen ja und sagen, sie wollen sich veröden lassen oder weglasern lassen. Aber ganz wichtig ist dabei, dass man erst einmal eine Ultraschalluntersuchung der Beinvenen vornehmen lässt, um zu gucken, sind denn da wirklich Krampfadern irgendwo in der Tiefe? Und wenn die da sind, muss man erstmal die veröden oder verschweißen oder entfernen. Und erst danach macht es Sinn, die kleinen Besenreißer zu behandeln, weil wenn der Druck im System sehr groß ist, werden die sofort nach der Behandlung sonst wieder aufgedrückt. Das ist wie so ein großer Fluss, der sich immer mehr verjüngt in kleinere Verästelungen.
Ja.
Und da muss man natürlich erstmal den Fluss begradigen.
Aber was
tut das,
dass
es
dazu gar nicht erst kommt?
Es ist eine Bindegewebeschwäche, die bei Frauen sehr häufig auch einfach genetisch da ist, bei Männern auch, durch die Schwangerschaft, aber durch den hohen Druck im Bauchraum verstärkt wird. Rauchen ist ein Faktor. Die Hormone sind ein Faktor.
Aber darf ich jetzt eine ganz konkrete Frage? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber weil das ist so mit diesem Wissen, ne, was mir jetzt so wichtig ist, da zu unterscheiden mit den jeweiligen Risiken. Überall liest man, Sauna ist super. So, aber was ist, wenn ich jetzt zu Besenreißern und Krampfadern neige? Würdest du sagen, trotzdem?
Auf jeden Fall, weil danach musst du deine Füße ins kalte Wasserbecken tauchen.
Aber
und
das
dann
sollte
ziehen
man eben tun. Es geht um dieses Training.
Es geht
ums
Gefäßtraining.
Ja.
Und Bindegewebe wirst du deswegen trotzdem nicht wahnsinnig beeindrucken. Also wenn du diese Bindegewebeschwäche hast, kann es trotzdem sein, dass du trotz Gefäßtraining und allem diese Besenreißer oder Krampfadern entwickelst. Dann werden die halt behandelt. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes.
Ja.
Nur wenn man sie unbehandelt lässt und sie dann ein gewisses Maß erreichen, dann kann es auch eine Venenentzündung Entzündung oder Thromboseneigung oder offenes Bein geben. Und das wollen wir natürlich jetzt nicht.
Also dein Plädoyer wäre in dieser Lebensphase wirklich auch die Sachen einfach angucken zu lassen und nicht schleifen zu lassen und zu denken, es ist nur ein kosmetisches Ding, was muss ja gar nicht sein.
Genau, und man kann natürlich auch, wenn man lange steht und wenn man reist, ne, sitzt im Flugzeug, Kompressionskniestrümpfe oder sogar bis hier oben, gibt's ja heute in schicken Farben mit schicken sexy Bündchen.
Halten aber nicht.
Mehr so beige Gummi. Doch, wenn du die Haut davor nicht so fettig eingecremt hast, doch, die halten gut. Gut, du hast sehr schlanke Beine, vielleicht hält es bei dir gut. Aber eigentlich
kann
man
nach oben bitte
das Modell nochmal wechseln. Also die sind schon sehr, wenn sie Kompression haben und es ist ein Silikonband, was da haftet, das ist eigentlich in der Regel sehr gut verträglich und hält dann auch.
Okay, aber ich höre raus, das ist jetzt nichts, was du wirklich aufhalten könntest. Bewegung ist immer gut, müssen wir nicht drüber sprechen, nicht rauchen ist gut, aber das sind auch häufig Veranlagungsdinge, wo du denkst, da sind die Sachen schon relativ, die ich tun kann, eingeschränkt.
Es ist ab einer gewissen Lebensphase schon so, dass man in Instandhaltungsarbeiten leisten muss. Ja, der Körper ist wie ein Haus, das hat auch irgendwann Gebrauchsspuren und da muss man immer hinterher sein. Es ist halt immer mehr Arbeit, je älter wir werden.
Ja, aber das finde ich interessant, weil ich glaube, also das kann ich für mich ganz persönlich sagen, das ist der Prozess, der, glaube ich, psychologisch am schwierigsten ist, ich sage mal auf eine gewisse Weise, sich damit abzufinden oder anzufreunden, zu sagen, ja, das ist jetzt so. Ich muss mich jetzt kümmern. Oder ich darf mich jetzt kümmern. Ich kann mich ja freuen, dass ich mich überhaupt noch kümmern kann, muss man auch mal sagen.
Ja.
Aber sich darauf einzulassen, dass eine Freundin von mir sagt immer, die wartungsfreie Zeit ist vorbei. Ja, du, dass du einfach zum Arzt gehst, dass du die Sachen angucken lässt, dass du dich damit befasst, das zu erhalten, was da ist.
Ja, es wäre halt schön, wenn man schon bevor diese Zeit beginnt mit der Prävention dabei ist, dann hat man weniger Arbeit, aber trotzdem. Und man muss auch sagen, viele sagen ja, das ist ja von der Natur so geplant. Nein, ist es nicht, weil in dem Moment, wo du keine Fortpflanzungsfähigkeit mehr hast als Frau, sind ja alle Informationen aus dieser Phase werden gar nicht mehr quasi weitergegeben. Das heißt, es hat keinen evolutiven Zweck, dass du leidest. Und deswegen darfst du in dieser Lebensphase ganz toll alle Möglichkeiten nutzen, die medizinisch zur Verfügung stehen, wie auch sehr gerne Hormone. Das hat die Natur so nicht vorgesehen. Es ist ihr ehrlich gesagt scheißegal.
Ja, also ich fand das wirklich, ich muss sagen, das finde ich durch diesen Podcast jetzt relativ krass, diese Einsicht, wie unglaublich abgeschrieben du bist von der Natur, in dem Augenblick, wo sozusagen diese Fruchtbarkeitsphase vorbei ist. Und deswegen finde ich diese Haltung, die du ja vertrittst, zu sagen, also da darf man sich auch helfen, wenn es individuell gut abgewogen ist mit Hormonersatztherapie, weil einfach vieles damit zu tun hat an Wohlbefinden.
Ja, und Frauen in dieser Lebensphase stehen mitten im Leben, werden gebraucht, haben ganz viel Erfahrung, haben sehr viel Wissen und auch Kreativität und dann hoffentlich bald auch wieder Energie, wenn sie wissen, dass es eben nur lebensphasenbedingt und wir können etwas gegen diesen Energieverlust tun. Und dann, wenn man die Frau wieder in die Balance zurückbringt, ist sie ein wertvoller Teil der Gesellschaft und das noch über Jahrzehnte. Und es wäre ja schade, diese Power zu verlieren, nur weil man sagt, okay, das ist jetzt so das Schicksal. Finde ich nicht.
Nee, finde ich auch nicht. Ich würde noch mal gerne ein Thema ansprechen, was immer kommt, wenn es um Gesundheitsaspekte geht. Nämlich das Thema Fasten, Intervallfasten. Mhm. Was würdest du sagen, ist sinnvoll und was nicht? Ganz einfach gefragt.
Fasten, zeigt die Wissenschaft, hat gute Effekte. Mhm. Es gibt verschiedene Formen des Fastens. Sinn des Fastens ist zum einen für die eine Kalorienkontrolle. Mhm. Das schafft man vor allem mit diesem kurzzeitigen intermittierenden Fasten, wo du 16 Stunden lang nichts isst und dann in den verbleibenden 8 Stunden 2 Mahlzeiten zu dir nimmst.
Machst du das? Muss ich noch ganz ehrlich
manchmal,
fragen?
Also wenn ich morgens
so schlechte Laune.
Ja, weil manchmal, wenn ich morgens keine Zeit zum Frühstücken habe oder keine Lust, dann mache ich das schon öfter und dann esse ich halt erst mittags. Aber genau das ist es. Es gibt Menschen, die essen dann einfach mehr in den verbleibenden 8 Stunden, weil sie ja kompensieren wollen. Das ist also nicht für jede oder jeden die beste Lösung und für manche ist es auch stressig. Eigentlich ist es so, dass die Natur gesagt hat, durchaus gerne morgens frühstücken, mittags dann auch durchaus Mittag, aber Abend kann man so knicken.
Ich glaube, das spüren viele.
Das Dinner-Canceling oder frühes Abendessen oder nur ein leichtes Abendessen ist für den Körper gesünder, weil der Schlaf dann auch besser ist und mehr Wachstumshormon ausgeschüttet wird, dass wir ja nicht mehr so viel haben, gerade wenn wir dann Vormittag, Mitternacht auch schlafen gehen. Mhm. Und es ist so, dass der Biorhythmus, die sogenannte Chronobiologie, morgens tatsächlich so Insulinempfindlichkeit zur Verfügung stellt und Insulin. Also das heißt, wenn wir morgens Kohlenhydrate essen, ist das für den Körper total gut zu bewältigen, weil der uns alles dafür zur Verfügung stellt, weil der will ja, dass wir jetzt energetisch in den Tag starten, auf die Jagd gehen und was stemmen. Mhm. Und dann wird man davon auch nicht dick. Mhm. Abends hingegen, wenn wir dann sehr, sehr viel Kohlenhydrate essen, dann lagert sich's schneller an.
Das spürst du ja auch. Also ich finde, also ich kann jedenfalls sagen, in der Lebensmitte spürt man auch, dass dieses abendliche Essen nicht mehr gut tut fürs Schlafen. Und
genau.
So,
und der andere wirklich noch wesentlichere Punkt beim Fasten ist, wenn du eine gewisse Zeitspanne schaffst zu fasten, 48 bis 72 Stunden oder mehr, dann gerät der Körper in den Zustand der Autophagie. Mhm. Das ist also was wie Selbstauffressung, aber er futtert nur das, was wir tatsächlich loswerden wollen, nämlich die verklebten, verrotteten, nicht mehr nützlichen Proteine. Der macht dann, zerstört die und recycelt
räumt
die.
Räumt auf sozusagen.
Ja. Und diese zelluläre Müllabfuhr, die ist wirklich verjüngend. Und das geht eben nur, wenn man eine gewisse Dauer durchhält. Oder, und da gibt es jetzt einen Trick für alle, die sagen, nee, Fasten ist überhaupt nicht meins, ja, da wird mir schlecht, da bin ich powerfrei. Scheinfasten. Das hat der Walter DeLongo, ein Gerontologe, ein bekannter Forscher, beschrieben. Du kannst also den Körper austricksen, indem du jeden Tag über, sagen wir, 5 Tage 800 bis 1100 Kalorien durchaus schon zu dir nimmst, aber rein vegan, und damit meine ich nicht Bier und Pommes, sondern wirklich so vollwertige Lebensmittel, ein bisschen Eiweiß halte ich, ein bisschen Kohlenhydrat halte ich, ein bisschen fettreich,
aber latent unterversorgt sozusagen.
Aber eben kalorienmäßig unterversorgt und unverarbeitete Lebensmittel. Und das kannst du verteilen auf 3 Mahlzeiten. Dann kriegt der Körper also ein bisschen Energie. Mhm. Aber dadurch, dass da kein Zucker dabei ist, kein Alkohol und keine tierischen Proteine, denkt der Körper, dass du fastest. Und dadurch gerät er auch in diese Autophagie.
Ah, okay.
Das ist eine heimliche Methode. Und deswegen will ich eben sagen, nicht jeder muss immer alles machen, sondern man kann individuell heraussuchen, was einem gut tut. Und übrigens, wer kein Brokkoli mag, muss auch kein Brokkoli essen, weil es gibt Alternativen. Und wer eben nicht fasten will, der muss nicht fasten. Es gibt Alternativen, wie zum Beispiel Scheinfasten.
Du hast jetzt gerade schon individuell angesprochen und genau da wollte ich jetzt gerade hin. Das ist auch so ein bisschen angeklungen ganz am Anfang, nämlich der individuelle Aspekt. Also was habe ich eigentlich für genetische Voraussetzungen oder was ist in meinem Blut los? Da möchte ich jetzt noch einmal kurz hin, nämlich was sind die Dinge, die du, wenn jemand zu dir kommt, in die Praxis oder in die Klinik in der Schweiz, was sind die Dinge, die du sinnvollerweise testest, um zu gucken, was empfehle ich jetzt der Frau oder dem Mann, der zu mir kommt?
Du hast völlig recht, jeder Mensch hat individuelle Stärken und Schwächen. Und nicht alles hat man schon verstanden. Es ist zum Beispiel so, dass ich, wenn ich im Blut nachgucke, ja Vitamine unter anderem prüfe, aber auch Mineralien, Omega-Fettsäuren, Aminosäuren, den
also
gesamten Stoffwechsel, Niere, Leber, Schilddrüse, Blutfette, Eisenspeicher. Und ich sehe, dass Menschen, die sich gesund ernähren, durchaus häufiger mal einen Mangel, wie zum Beispiel an Biotin haben, was echt überall eigentlich vorkommt und trotzdem gibt es Mängel im Blut bei manchen. Das heißt, es mag sein, dass Menschen so diese Transporter in den Körper vielleicht nicht immer so leistungsfähig haben, einfach wahrscheinlich genetisch. Oder dass die Darmflora, die wir auch überprüfen anhand von Mikrobiomtests, dass die nicht so gut ist. Zum Beispiel, weil Antibiotika gegeben worden sind oder andere Arzneimittel, der Takt-Nacht-Rhythmus gestört ist, man nicht genug Muskelsport macht, wegen Pestiziden im Essen oder eben Mikro- und Nanoplastik. Es gibt so ganz viele verschiedene Faktoren. Das ist jetzt neben der Kosten, also ne, wenn wir jetzt gar keine Ballaststoffe zu uns nehmen, natürlich haben wir keine gute Darmflora. Aber viele essen gesund und haben trotzdem diese Mängel oder Disbalancen. Und deswegen kann man eben auch nicht immer sagen, wer sich gesund ernährt und einen guten Lebensstil hat, der macht schon alles richtig.
Genau.
Es lohnt sich hinzugucken, weil Menschen individuelle Schwächen haben. Es gibt Leute, die sind sehr übergewichtig und haben trotzdem kein Diabetesrisiko oder Arteriosklerose-Risiko. Und andere sind ganz spindeldürr und haben ganz hohe Blutfette oder haben doch eine Insulinresistenz. Und genau sowas kann man dann messen und kann rechtzeitig hoffentlich dann gegensteuern durch Lebensstil oder auch manchmal durch Medikamente. Und was ich eben ganz toll und faszinierend finde, ist der Effekt, den wir erzielen mit gezielter Anwendung von Nahrungsergänzungsmitteln. Also viele Menschen, die Abwehrschwäche haben oder Haarausfall haben oder Hautentzündungen haben oder auch Bissempfindungen im Körper oder Probleme mit der Verdauung. Wenn du dann siehst, ja klar, guck mal, so und so viele B-Vitamine fehlen und die Omega-3-Fettsäuren, die sind auch ganz niedrig.
Dann führst du das zu.
Oder Zink oder Selen oder Eisen oder Magnesium. Dann führst du das zu und die Leute werden gesund. ohne dass du Medikamente gegeben hast. Mhm. Das heißt, das ist eine vorbeugende, aber oft auch eine therapeutische Maßnahme. Mhm. Und ich finde es aber wichtig, das zu messen, weil natürlich Supplements blind oben reinfüllen, genau, kann ja auch Nebenwirkungen haben oder nutzlos sein oder eben teuren Urin produzieren, wie man immer so schön sagt. Also es gibt ja sehr viele Kritiker auch von Nahrungsergänzungsmitteln, aber die haben einfach noch nicht im Blut ihrer Patienten gemessen und haben die sensationellen Effekte gesehen, die man erzielen kann, wenn man Menschen damit zurück in die Balance katapultiert.
Ja, aber das finde ich jetzt schon nochmal einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, das nochmal hervorzuheben. Das eine sind die allgemeinen Empfehlungen, die natürlich gut sind. Vollkorn, Bewegung, Sport, ja, Muskeltraining, wissen wir im Grunde alles. Und das andere ist eben, sich wirklich auch, sich das zu gönnen, weil es wird auch nicht bezahlt von den Kassen, soweit ich weiß, die großen Blutbilder.
Zu großen Teilen nicht. Einiges wird bezahlt, anderes nicht.
Zu jemandem zu gehen, der das auch lesen kann und dann eben auch individuell zu gucken, was brauche ich eigentlich, ne? Wovon sollte ich mehr essen? Ein super Tipp von dir war zum Beispiel auch, sind deine Bücher, diese Knochenbrühe. Leute gehen los und kaufen wahnsinnig teures Kollagen. Du sagst, es kann schon sinnvoll sein, das zuzuführen, gerade wenn in den Wechseljahren diese Gelenkproblematiken kommen. Aber es ist nicht teuer. Du gehst einfach los, kaufst einen Knochen und kochst eine Brühe.
Genau.
Im Grunde schnell gemacht, wenn du weißt, dass du es brauchst.
Ja, genau. Und das kann man eben super messen. Also Menschen, die den ganzen Tag Fleischbrühe eh schon trinken oder oft oder eben auch viel tierische Produkte zu sich nehmen, die haben nicht immer einen Mangel an den Aminosäuren. Mhm. Aber im Blut sehen wir schon häufig, dass die einzelnen Bausteine, also Gesamteiweiß kann gut sein, aber die einzelnen Bausteine, die Aminosäuren, die können mal zu wenig sein oder zu teilen. Mhm. Das war bei mir übrigens so. Ich bin ziemlich vegetarisch. Mhm. Und dann habe ich bei mir im Blut gesehen, oh, mir fehlen die Aminosäuren, die sehr wichtig sind für den Muskelaufbau. Und ich mache sehr viel Sport. Mhm. Also habe ich meine Ernährung schon angepasst. Das war wichtig, weil sonst gerate ich ja gerade in der kritischen Lebensphase in den Abbau. Und tatsächlich Kollagen, Omas Knochenbrühe, das ist nicht die gekochte Oma, sondern ihr Rezept. 12 Stunden ausgekochte Rinderknochen beispielsweise. Und wichtig, die Petersilie nicht vergessen für Vitamin C, frisch obendrauf. Mhm. Wir brauchen Vitamin C, um in dem Körper dann auch wieder Kollagen aufzubauen. Denn es wird erstmal klein gehäckselt und dann entscheidet der Körper, was mache ich denn jetzt mit dem Material? Mhm. Und man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt geh mal hier in die Augenfalte und mach die glatt. Aber wenn wir so gut versorgt sind mit all diesen Bausteinen, dann kann der Körper aus dem Vollen schöpfen. Und in der Dermatologie sehen wir, die Haare wachsen besser, Reibeisenhaut wird besser, die Hautdurchfeuchtung wird besser und Gelenkschmerzen können auch profitieren. Und eben manche Leute, die nicht im Mangel sind, werden dann nicht noch mehr on top schaffen. Aber viele sind im Mangel und da kann man sich einfach ungefährlich mal was Gutes tun. Und die Forschung ist auch gerade dran. Die hat gesehen, ach, vielleicht gelingt es sogar nicht nur eine Art Versorgungstherapie mit dem Kollagen zu leisten, sondern womöglich durch ganz kleine Peptidpartikel eine Stimulation auszulösen. Also, dass der Körper so einen richtigen Tritt in den Hintern bekommt. Jetzt mach auch mal was da draus. Ist die Forschung gerade dran. Wir werden sehen.
Ich danke dir, Jael, dass du dein Wissen so freigebig teilst. Und ich finde, man nimmt immer was mit. Also man denkt, man weiß schon eine Menge. Aber ganz, ganz vielen Dank, dass du nochmal bei uns gewesen bist, dein Wissen mit uns geteilt hast.
Danke für die Einladung.
Wer noch mehr Jael will, ihr wisst es alle, gibt Kurse bei der Brigitte Academy, wo das noch ausführlicher erklärt wird. Ich danke euch fürs Dranbleiben und fürs Zuhören. Und bis wir uns wiedersehen, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Und tschüss, Jael.
Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.